Ja, herzlich willkommen beim Infolora am Freitag. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung drehen wir uns um den Begriff informelle Organisation, informelle Strukturen, was sind Affinitäten. Genau, das Ganze ist uns auf der Leber gelegen oder ist uns am Herzen gelegen, euch näher zu bringen, da wir letztes Wochenende an den anarchistischen Tagen in Winterthur waren und da zum Text Tyrannei der unstrukturierten Gruppen an einer Präsentation waren.
Genau. Ja, über diese Präsentation werden wir später zu sprechen kommen, weil wie immer kommen wir zuerst zu den Kurznews.
Freitagsinfolora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Genau, wir kommen zur ersten News aus Zürich. Gefunden haben wir dies auf barrikade.info und lesen dies euch gerne vor. Gewaltvoller Polizeieinsatz in der ASZ. Am 12.02. drangen zwei zivile Kantonspolizisten ins Café der Autonomen Schule Zürich ASZ ein und verhafteten unter dem Einsatz von Gewalt und vor den Augen aller Anwesenden einen Teilnehmer. Die ASZ stellt einen Raum frei von Stress dar, wie ihn sonst so viele Personen in ihrem Alltag erleben. Diesen Raum hat die Kapo auf skandalöse Art und Weise verletzt.
Am 12.02. um etwa 16 Uhr ist eine Person einem ASZ-Teilnehmer ins Café der Schule, das ein Aufenthaltsraum und Pausenraum ist, gefolgt und hat versucht, ihn festzuhalten. Eine zweite Person folgte kurz darauf und stürzte sich ebenfalls auf die Person. Anfänglich sah alles nach einem Handgemenge aus. Die beiden haben die Person aus der ASZ festgehalten und sich zunächst nicht als Polizisten zu erkennen gegeben. Mehrere Anwesende wollten die Situation beruhigen und haben eingegriffen, versuchten zu übersetzen und den Angegriffenen zu schützen. Auf die wiederholte Frage, wer die Angreifer seien, haben sich diese zögernd als Polizisten ausgewiesen. Sie wollten auch nicht sagen, was sich vorgängig draußen am Siege genau abgespielt hatte, sondern gaben nur an, dass sie eine Personenkontrolle durchführen wollen. Auf die Frage, warum sie das in der Schule machen, antworteten sie, dass sie der Person gefolgt seien und daher ein Recht hätten, in die Schule einzudringen und auch keinen Durchsuchungsbefehl bräuchten. Die Person wurde dann gewaltsam nach draußen gezerrt und brutal zuerst aufs Auto und dann auf den Boden gedrückt. Vor den Augen von mindestens 25 Menschen, die in diesem Moment im Café anwesend waren. Der Mann hat stark um Hilfe und immer wieder auf Deutsch meine Schulter geschrien. Die Polizisten hatten ihm die Arme auf den Rücken verdreht und ihn am Boden fixiert.
Erst vor kurzem wurde seine Schulter operiert wegen einer Verletzung, die er sich bei einem früheren Polizeieinsatz zugezogen hatte. Am Montagnachmittag war er deshalb noch in der Physiotherapie, nachdem ihn die beiden Zivilpolizisten draußen am Silke brutal zu Boden gebracht und in Handschellen gelegt hatten, wurde er ins Auto gebracht, welches direkt vor der Schule parkiert war, und abtransportiert.
Die bedrängte Person ist ein Teilnehmer der Autonomen Schule Zürich. Unsere Schule ist ein wichtiger Raum, nicht nur um Deutschkurse zu besuchen, sondern auch um sich auszutauschen und zusammenzukommen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass Mensch sich an der Schule mit Respekt begegnet und sich alle Menschen dadurch sicher fühlen können. Für viele ist das außerhalb der Schule nicht der Fall. An der ASZ an der ASZ sollten sich alle wohlfühlen können, unabhängig von der Herkunft oder vom Aufenthaltsstatus. Es soll für alle möglich sein, frei von Ängsten und Stress zu sein und zur Ruhe zu kommen. Was gestern in der ASZ passiert ist, hat dies auf extremste Weise verletzt. Die angegriffene Person hat nichts getan, hat um Hilfe gerufen und von Anfang an auf die Verletzung an der Schulter hingewiesen. Die Polizei ist aggressiv und in keinem Fall angemessen in die Schule gestürmt, sodass viele der Anwesenden davon ausgegangen sind, die beiden zivilen Männer wollten der bedrängten Person etwas antun. Als versucht wurde zu deeskalieren, haben sich die Polizisten ausgewiesen, um so ihr Verhalten zu legitimieren und die Situation wieder zu kontrollieren. Ohne einen klaren Grund zu nennen, haben sie den Teilnehmer der ASZ brutal zu Boden gebracht und mitgenommen. Die anwesenden FreundInnen konnten nichts dagegen tun. Dass die Polizei innerhalb der Schule solche Gewalt ausübt, ja überhaupt einfach so die Schule auf diese Weise betritt, verurteilen wir stark. Außerdem ist uns nicht klar, warum die beiden es für eine sehr lange Zeit nicht nötig befanden, sich als Polizisten zu erkennen zu geben und eine Auseinandersetzung mit vielen Anwesenden in Kauf genommen haben.
Wir verurteilen die Polizeigewalt der Kapo und sind empört durch die Handlungsweise der beiden Zivilpolizisten. Erneut war Gewalt das einzige Mittel, das die Polizei für angemessen befand. Das Ganze wird unterschrieben von Autonome Schule Zürich. Genau, wir vom Freitagsinfo-Lora haben kein Interesse an der Polizei. Wir legitimieren die Polizei in keinster Weise, nie und niemals, und werden uns täglich ihnen entgegenstellen.
Genau, und der verhafteten Person wünschen wir viel Kraft und der Polizei sagen wir nur fuck you.
Almost 10 o'clock, see I got a ball of lip for property, so I slip my beanie on slopper and promenade out to take up a collection. I got game like I read the directions. I'm wishing that I had an automobile as I feel the cold wind rush past. But let me state that I'm a hustler for real. So you know.
Ja, wir kommen zur nächsten Kurznews und gehen nach Trapani Milo, Italien. Ausbruchsversuch und Brandstiftung im Hotspot. Gefunden haben wir dies auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Die Medien berichten von einem Protest, zu dem es am Abend des 10. Februar im Hotspot von Trapani Milo, das ist eine Stadt in Sizilien, gekommen ist. Ohne die näheren Umstände zu nennen, wird von etwa 60 Gefangenen berichtet, die versucht hätten, aus dem Hotspot auszubrechen und Mobiliar im Inneren angezündet haben. Das ehemalige CIE wurde 2015 in ein Hotspot umgewandelt, in dem die Menschen identifiziert und selektiert werden und diejenigen, die aus Ländern kommen, mit denen Italien ein Rücknahmeabkommen hat, Tunesien, Ägypten, Algerien etc., abgeschoben werden. Um den Ausbruch zu verhindern, musste die Bereitschaftspolizei eingreifen. Genau, noch kurz, CIE, das ist ein Auffangzentrum für migrantische Menschen.
Just as the bus pulls up and I step to the river, so lady look like she drank a 40 or 50. I see my old school partner say his brother got popped. Pay my respects, can you ring the bell? We came to my stop. The street light reflects off the urine on the ground, which reflects off the hamburger sign that turns round, which reflects off the chrome of the BMW, which reflects off the fact that I'm broke.
Ja, wir kommen zu Bern. Kein Abriss auf Vorrat. An der Bahnhofstraße 69 in Bern steht ein leeres Gebäude, verwaltet von der Immobilienstadt Bern ISB, das von Menschen bis zum Abriss genutzt und belebt wird. Die Stadt behauptet, sich gegen Leerstand und somit für Zwischennutzungen einzusetzen, aber verweigert jede weitere Verhandlung mit den BewohnerInnen der Bahnhofstraße 69.
Wir kommen zum Grund für diese Verweigerung. Die Stadt behauptet, dass ein Mitarbeitender der ISB von einem Bewohner bedroht wurde. Das Kollektiv Steigi 69 und die betroffene Person hatten nie die Absicht, jemanden zu bedrohen und möchten das Missverständnis klären. Die Stadt verweigert jegliche Klärungsversuche und droht mit Räumung. Wo ist jetzt die ach so offene und gesprächsbereite Stadt Bern? Wir haben es satt. Nur weil wir keine gewinnorientierte und von der Stadt initiierte Zwischennutzung sind, ständig gejagt und vertrieben zu werden. Wir sind Menschen und keine leblosen Dossiers. Wir lassen uns nicht bürokratisieren.
Weiter schreiben Sie in Ihrem Kommuniqué: Wohnraum ist da, um darin zu leben, nicht um damit Geld zu machen. Steigende Mieten stehlen uns Zeit, für unsere Kinder da zu sein und zwingen uns das Arbeiten als einzigen Lebensinhalt auf. Besetzte Häuser schaffen Energie für antikapitalistisches Engagement. Wir haben genug von der Kriminalisierung alternativer Wohnprojekte und der daraus folgenden Repression. Wir besetzen Häuser, weil wir uns nicht von traurigen Menschen hinter traurigen Bürotischen traurig machen lassen und werden dies auch weiter tun. Wir wollen die Blüten aus den Tiefen des Freiraums auf den Straßen, in allen Häusern und in deinem Kopf blühen lassen. So endet das Kommuniqué.
Which reflects off the fact that I'm broke. Now what the hell is new? I need new. I spot the mark walking in the tweed suit. I'm in his butt quicker than a kick from a grease boot. Eased up slow in the street. Could tell he was suspicious by the way he slid his feet. Didn't want to muck up the come up. So I smiled, winked my eyes, said, hey, how's it hanging? I looked into his shoulder, but he passed with no reaction. Damn this punk trick head, hella Andrew Jackson.
Ja, wir bleiben bei Besetzungen, wechseln aber die Stadt und gehen nach Zürich. Psetzi Park geräumt, gefunden auf barrikade.info. Das Update ist vom 14.02. und bedeutet, mittlerweile sind alle Gefangenen wieder frei. Ab jetzt neue Eröffnung im Psetzi Park, leave it. Wir verunsichern ihr Swiss Life, die dunkle Seite des Konsums. Hier kommen ihre Träume unter den Hammer.
Genau, Slogans, die am Transparent oder auf den Transparenten am besetzten Haus gestanden sind. Das Kommuniqué aus der Hausbesetzung vis-à-vis vom Letzi Park klang vielversprechend. Anstelle von Versicherungen, Auktionen und Konsum sollte etwas Neues möglich sein. Die Zürcher Polizei schien dies nicht so zu sehen und räumte das Haus bereits am kommenden Mittag. Während der Räumung wurden PolizistInnen mit Taser an den Fenster gesehen und es kam zu Tränengaseinsatz innerhalb der geschlossenen Räume. Tränengas, das als potentes Nervengift im Kriegsfall verboten ist, in einem geschlossenen Raum ist besonders perfide. Die Polizei rechtfertigt den Einsatz damit, dass sie massiv mit Wasser und Schaumlöscher bespritzt wurden, was im kalten Winter natürlich ganz fies ist. Obwohl aus einem Telefonat mit den verantwortlichen KreisarchitektInnen zu vernehmen war, dass die Bauarbeiten höchstwahrscheinlich nicht vor November beginnen werden, soll die Liegenschaft bereits abgerissen werden. Um die Gefangenen zu grüßen, wurde in der Nacht auf heute Feuerwerk beim provisorischen Polizeigefängnis und beim Bezirksgericht gezündet. Außerdem wurde anscheinend das Fahrzeug der forensischen Spurensicherung verschönert, das ebenfalls beim Einsatz dabei war.
Das Ganze ist natürlich nicht in der Nacht auf heute passiert, sondern in der Nacht von Montag auf Dienstag.
Genau.
Ja, das war's mit den Kurznews. Wir hören uns nach den Song fertig von The Coop mit dem Namen Fat Cats and Bigger Fish.
My footsteps echo in the darkness. My teeth clench tight like a fist in the cold sharp mist. I look down and I hear my stomach growling. Step to Burger King to attack it like a Shaolin. I never pay for things that I could get by doing dirt. Linger to the girl cashier and start to flirt. All up in her face and her breath was like murder. Them the things I do for a free hamburger.
What, you got my number? You gonna call me tonight?
It depends. Is them burgers attached to a price? I'm just kidding. I'ma call, even write you love letters. Thanks for the burgers. Hook me up with a Dr. Pepper.
That's cool. You want some ice?
Yeah, and some fries would be hella nice.
Damn, my manager is coming to pay off, okay? Have a nice day.
I'm about to hit anyway. Like a million bucks, I'll be the flyest motherfucker in the Afro in a tux. My arm is at a right angle up, silver tray in my hand. May I interest you in some caviar, ma'am? My eye shoots round the room there and here, noticing the diamonds in the chandelier. Background Barry Manilow, Copacabana, and a strong damn scent of stogies from Havana. What no place where a brother might been. Snobby old ladies drinking champagne with rich white men.
All right then, let's begin this. Nights like this is good for business. 5 minutes in the mix, notice several different clicks talking, giggling, the script, and one big baller in betwixt, and everybody else jacking him, throttling. Found out later he on Coca-Cola bottling, talking to a black man. Who's he? Confused me, looking hella bougie. Booty all tight and sedity. Recognize him as the mayor of my city, who treats young black men like Frank Nitty. Mr. Coke said to Mr. Mayor, you know we got a process like Ice-T's hair. We put up the funds for your election campaign. And waiter, can you bring the champagne? Our real estate firm says opportunities arousing to make some condos out of low-income housing immediately. We need some media heat to say that gangs run the street, and then we bring in the police fleet. Harass and beat everybody till they look inebriated. When we buy the land, these black folks gonna appreciate it. Don't worry about the Urban League or Jesse Jackson. My man that owns Marlboro donated a fat sum. That's when I step back some to contemplate what you know. Sat down, wrestle with my thoughts like a sumo. Ain't no one player that could beat this lunacy. Ain't no hustler on the street could do a whole community. This is how deep it can get. It reads macaroni on my birth certificate. Putin Tang is my middle name, but I can't hang. I'm getting hustled, only knowing half the game.
Ja, das war der Song Fat Cats and Bigger Fish von The Coop. Wir kommen zu unserem Hauptteil. Wir sprechen über informelle Organisierung. Dies kam, wie wir in der Einleitung schon gesagt haben, aus der Veranstaltung von den anarchistischen Tagen von der LAW in Winterthur. Lange nichts mehr gehört von der LAW. Sie waren anscheinend beschäftigt mit Studieren, Studium abbrechen, mit Kinderkriegen, mit Arbeiten. Ja, und wir gingen dann einen Vortrag, der ging um die Tyrannei der unstrukturierten Gruppen. Ja.
Ja, das Ganze ist auf einen Text aufgebaut von Joe Freeman aus den 70er Jahren, die eine Analyse über die feministische Bewegung in der USA macht. Und das Ganze wurde dann von den Menschen, die den Vortrag gemacht haben, eigentlich auf eine ziemlich plumpe Weise auf die Schweiz oder den Kontext, in dem wir uns bewegen, adaptiert.
Ja, was schon mal schwer ist, weil ja, in der Schweiz ist es schwer zu sagen, wir können hier von einer Bewegung sprechen. Ich sehe das von meiner Sicht nicht so, dass es irgendwo eine Bewegung gibt. Es gibt vielleicht einzelne Brennpunkte, aber da ist es schwer, jetzt schon von einer Bewegung zu sprechen.
Ja, und die andere Frage ist, wollen wir überhaupt eine Bewegung? Was bedeutet für uns Bewegung? Und das Ganze ist ganz klar aus einem Massenansatz heraus formuliert und, glaube ich, dort drin für mich schon der erste große Kritikpunkt, bei dem wir angekommen sind, nämlich wollen wir alle gemeinsam unter einer Flagge in die Revolution stürmen? Ich glaube nicht. Ich möchte mich nicht auflösen für ein größeres Kollektiv, sondern ich möchte mit meinen eigenen Gedanken weitergehen. Aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Punkt in dieser ganzen Diskussion, wo wir, glaube ich, sehr viel Kritik hatten an diesem Text, auch wie der Input gemacht wurde. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir wollen für diese Diskussion auch unseren Beitrag leisten und haben nun für den Hauptteil drei Texte rausgesucht, die uns wichtig erschienen in unserem Prozess oder in einem stetigen Prozess für informelle Organisation. Und das sind auf der einen Seite ein Text von Wolfi Landstreicher mit dem Titel Angst vor dem Konflikt.
Dann von Giuseppe Giancabilla gegen die Organisation.
Und dann haben wir noch was rausgesucht aus der Aufruhr. Die Aufruhr war eine Zeitung in Zürich und der Übertitel ist Über die Frage der Organisation und da stellen sich Fragen wie Delegation und Repräsentation, Selbstorganisation und direkte Aktionen.
Genau. Ja, also Was ich noch kurz sagen will, weil in dieser Veranstaltung wurde halt sehr gehatet gegen die informelle Organisierung. Es wurde gesagt, die informelle Organisierung ist nicht transparent. Die Frage ist, wollen wir immer transparent sein? Ich glaube, unter den Menschen, die sich gemeinsam organisieren, ist es wichtig, transparent zu sein. Gegen außen finde ich das überhaupt nicht. Und genau, es wurde auch gesagt, dass informelle Organisierungen per se Hierarchien und Autoritäten produzieren. Ich muss dazu einfach sagen, dass es für mich nicht so ist. Also natürlich entstehen immer Hierarchien und das soll jedem Mensch bewusst sein, dass wir andauernd gegen Hierarchien ankämpfen sollen. Und das passiert genau gleich auch in formellen Strukturen. Dort wird zum Teil halt einfach die Autoritäten ganz klar verteilt und somit Autoritäten akzeptiert. Ja, aber kommen wir doch zu den Texten.
Genau, wir beginnen mit Wolfi Landstreicher, Angst vor dem Konflikt, und wir werden euch immer wieder Musik einspielen.
Genau.
Angst vor dem Konflikt. Immer wenn mehr als ein paar AnarchistInnen zusammenkommen, gibt es Streitereien. Dies ist keine Überraschung, da das Wort AnarchistIn benutzt wird, um eine breite Palette von sich häufig widersprechenden Ideen und Praktiken zu beschreiben. Der einzige gemeinsame Nenner ist das Verlangen, befreit von Autorität zu sein. Und AnarchistIn sind sich sogar nicht einmal einig, was Autorität ist, geschweige denn, welche Methoden sich eignen, um sie zu zerstören. Diese Fragen bringen viele weitere hervor und so sind Streitereien unausweichlich.
Die Streitereien stören mich nicht. Was mich stört, ist der Fokus, der darauf gelegt wird, zu einer Einigung zu kommen. Es wird davon ausgegangen, dass, weil wir alle AnarchistInnen sind, wir alle wirklich die gleiche Sache wollen. Unsere scheinbaren Konflikte müssen lediglich Missverständnisse sein, die wir zusammen ausdiskutieren können, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wenn sich je Mensch weigert, Sachen auszudiskutieren und darauf beharrt, seine Differenzen zu erhalten, wird diese Person als dogmatisch betrachtet. Dieses Beharren, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist vielleicht eine der signifikantesten Ursachen der endlosen Dialoge, die so häufig den Platz des Handels einnehmen, um unser Leben nach unseren eigenen Bedingungen zu gestalten. Dieses Bestreben, einen gemeinsamen Nenner zu finden, schließt ein Leugnen von wirklichen realen Konflikten ein.
Eine häufige Strategie, um Konflikte zu dementieren, ist es, zu behaupten, dass eine Streiterei bloß eine Unstimmigkeit von Wörtern und deren Bedeutung ist. Als würden die Wörter, die man benutzt und wie man sie benutzt, keine Verbindung zu seinen Ideen, Träumen und Verlangen haben. Ich bin davon überzeugt, dass nur sehr wenige Streitigkeiten lediglich von Wörtern und deren Bedeutung handeln. Diese wenigen Streitereien könnten einfachst gelöst werden, wenn die involvierten Individuen klar und präzise erklären würden, was sie meinen. Wenn Individuen nicht mal zu einer Übereinstimmung darüber kommen, welche Wörter zu benutzen und wie sie zu benutzen sind, weist dies darauf hin, dass deren Träume, Verlangen und Denkensweisen so weit auseinanderliegen, dass sie nicht mal innerhalb einer einzelnen Sprache eine gemeinsame Ausdrucksweise finden können. Der Versuch, eine solche immense Kluft auf bloße Semantik zu reduzieren, ist ein Versuch, einen sehr realen Konflikt und die Einzigartigkeit der beteiligten Individuen zu leugnen.
Die Leugnung eines Konflikts und der Einzigartigkeit von Individuen spiegelt vielleicht einen Fetisch für Einheit wider. Der von Resten des Linkstums oder Kollektivismus stammt. Einheit wird seit jeher von der Linken hochgeschätzt, da die meisten AnarchistInnen trotz ihrer Versuche, sich von der Linken zu trennen, bloß antistaatliche Linke sind, sind sie davon überzeugt, dass nur eine vereinigte Front diese Gesellschaft zerstören kann, die uns ständig in nicht von uns gewählten Einheiten zwingt und wir deswegen unsere Unterschiedlichkeiten überwinden müssen und uns für die gemeinsame Sache zusammentun müssen. Aber wenn wir uns selbst der gemeinsamen Sache hingeben, sind wir gezwungen, den kleinsten gemeinsamen Nenner der Einigung und des Kampfes zu akzeptieren. Die Einheit, die auf diese Weise geschaffen werden, sind falsche Einheiten, welche nur durch die Unterdrückung der Einzigartigkeit, der einzigartigen Verlangen und Leidenschaft der involvierten Individuen gedeiht und sie in einer Masse verwandelt. Solche Einheiten unterscheiden sich nicht von der Formierung von Arbeitskräften, die eine Fabrik am Laufen halten, oder der Einheit des gesellschaftlichen Konsens, welche die Autoritäten an der Macht und die Menschen in der Reihe hält. Masseneinheiten können, da sie auf der Reduzierung des Individuums zu einer allgemeinen Einheit basieren, niemals eine Grundlage für die Zerstörung von Autorität sein, sondern nur für ihre Festigung in der einen oder anderen Form. Da wir Autorität zerstören wollen, müssen wir von einer anderen Grundlage ausgehen.
Für mich bin ich selbst diese Grundlage. Mein Leben ist mit all seinen Leidenschaften und Träumen, seinen Verlangen, Projekten und Begegnungen. Von dieser Grundlage aus mache ich mit niemandem gemeinsame Sache, sondern kann häufig Individuen begegnen, mit welchen ich eine Affinität habe. Es mag sein, dass dein Verlangen und deine Leidenschaft, deine Träume und deine Projekte sich mit meinen decken. Begleitet von einem Beharren auf Verwirklichung entgegen jeder Form von Autorität ist eine solche Affinität die Grundlage für eine aufrichtige Einheit zwischen einzigartigen, aufständischen Individuen, die nur so lange besteht, wie diese Individuen es wünschen. Sicherlich kann das Verlangen nach der Zerstörung von Autorität und Gesellschaft uns dazu bewegen, eine aufständische Einheit anzustreben, die einen großen Umfang bekommt, aber niemals als eine Massenbewegung. Stattdessen müsste sie eine Übereinstimmung von Affinitäten zwischen Individuen benötigen, die darauf bestehen, ihr Leben ihr eigen zu machen. Diese Art von Aufstand kann nicht durch eine Reduktion von unseren Ideen auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geschehen, welchem jeder zustimmen kann, sondern nur durch die Anerkennung der Einzigartigkeit jedes Individuums, eine Anerkennung, die die realen Konflikte, die zwischen Individuen existieren, unabhängig wie wild sie auch sein mögen, als Teil der unglaublichen Fülle an Interaktionen einbezieht, die die Welt uns zu bieten hat, sobald wir uns der sozialen Ordnung entledigen, welche uns unserer Leben und Interaktionen beraubt hat. Genau, jetzt wurde ich ein bisschen zu früh weggedrückt. Genau, das war der Text von Wolfi Landstreicher. Alle Texte, die ihr heute hört, könnt ihr gerne nachlesen. Wir werden dies auf unserer Internetseite infolora.fr.noblogs verlinken. Das Ganze findet ihr aber auch auf der anarchistischen Bibliothek im Internet.
das war Intro, das Intro von The XX. Wir kommen zum zweiten Text, den wir für die heutige Sendung ausgewählt haben. Dieser Text wurde geschrieben von Giuseppe Ciancabilla und mit dem Titel Gegen die Organisation. Dazu hören wir einen Teil vom Album Unwill von Lorne. Genau, wir können nicht begreifen, dass AnarchistInnen Regeln als fixe Dogmen aufstellen, denen systematisch zu folgen ist. Denn selbst wenn eine Einheitlichkeit der Ansichten über die allgemeinen Richtlinien der Taktiken, die Mensch verfolgt, angenommen wurde, sind diese Taktiken über ein Jahrhundert hinweg, als sie angewandt wurden, auf unterschiedliche Weise ausgetragen worden, mit tausenden variierenden Details.
Dennoch wollen wir keine taktischen Programme, überhaupt keine, und als Konsequenz daraus wollen wir keine Organisation. Ist das Ziel einmal festgelegt, das Ziel, woran wir uns halten, lassen wir es jedem und jeder Anarchist, Anarchistin frei, zwischen den Mitteln zu entscheiden, die Mensch seinen Gefühlen, seiner Bildung, seinem Temperament, sein Kampfgeist für das Beste hält. Wir stellen keine fixen Programme auf und wir bilden keine kleinen oder großen Parteien. Doch wir versammeln uns spontan, ohne permanente Kriterien, nach den momentanen Affinitäten zu einem spezifischen Zweck und wir ändern diese Gruppe beständig, sobald der Zweck, für den wir uns zusammengeschlossen haben, nicht mehr besteht und sobald andere Ziele und Bedürfnisse unter uns auftauchen und sich entwickeln und uns dazu drängen, neue Komplizen zu suchen. Leute, die innerhalb der spezifischen Umstände so wie wir denken.
Wenn sich irgendwer unter uns nicht mehr mit dem Erschaffen einer künstlichen Bewegung von SympathisantInnen beschäftigt, sondern vielmehr einen aktiven Keim von Ideen erschafft, die uns zum Denken anregen wie Peitschenhiebe, dann hört es oft seine Freunde antworten, dass sie während vielen Jahren an eine andere Kampfmethode gewohnt worden sind oder dass es ein IndividualistIn sei, wie die KapitalistInnen oder eine puristische Theoretiker des Anarchismus.
Es stimmt nicht, dass wir Individualistinnen sind. Wenn man diese Worte oder dieses Wort als Isolierung und Trennung der Elemente zu definieren versucht, als jene, die sich jeder Beteiligung an der sozialen Gemeinschaft entziehen und ein Individuum voraussetzen, das auf sich selbst bestehen kann. Wir unterstützen die Entfaltung von individuellen Initiativen. Welcher Anarchistin würde sich diesem Individualismus nicht verschulden wollen. Wenn eine Anarchistin jemand ist, der die Emanzipation von allen Formen moralischer und materieller Autorität anstrebt, wie könnte Mensch nicht erkennen, dass die Bekräftigung seiner Individualität frei von jeglichen Verpflichtungen und äußeren autoritären Einflüssen durch und durch wohlwollend ist? Denn sie ist das sicherste Anzeichen für ein anarchistisches Bewusstsein. Wir sind keine reinen und strengen TheoretikerInnen, weil wir an die Wirkungskraft der Ideen glauben. Wie können Aktionen organisiert werden, wenn nicht durch das Denken? Eine Bewegung der Idee zu produzieren und zu unterstützen ist für uns das wirksamste Mittel, um den Fluss der anarchistischen Aktionen zu bestimmen. Im praktischen Kampf ebenso wie in dem Kampf für die Verwirklichung des Ideals.
wir widersetzen uns nicht zwingend den OrganisatorInnen. Wenn sie es so wollen, dann werden sie weiterhin ihre überliegenden Taktiken gebrauchen. Wenn uns dies, wie ich denke, nicht das geringste Wohl erbringen wird, wird es uns auch kein großes Übel bringen. Anmerkung der Übersetzung. Die Geschichte hat mittlerweile gezeigt, dass diese Behauptung etwas allzu optimistisch war. Doch mir scheint, wir sind bereits auf ihren schwarzen Listen eingeordnet, als wilde und als theoretische TräumerInnen. So endet der Text.
Ja, wir sind zurück beim Infolora am Freitag. Falls ihr unsere Sendungen der letzten paar Wochen nachhören wollt, könnt ihr dies tun auf infolora.fr.noblogs.org. Ihr könnt uns da auch gerne Kommentare hinterlassen, Anregungen, Kritiken.
Genau. Auch wenn ihr es jetzt überhaupt nicht seht mit diesen Texten oder der informellen Organisierung, wir sind immer bereit für Auseinandersetzungen. Schreibt uns einfach euer Senf.
Genau, wir kommen zum letzten Text und der bezieht sich auf einen Kampf hier in Zürich gegen das POZ, hat aber einige sehr spannende Ansätze, die wir wichtig finden für diese Diskussion. Der Text stammt aus der Aufruhr. Die Aufruhr war eine anarchistische Zeitschrift, die etwa in einem Zeitraum von 2 Jahren veröffentlicht wurde.
Genau.
Über die Frage der Organisation. Wie oft haben wir es schon gehört? Aber von welcher Organisation seid ihr denn? Vielen scheint es gegen ihr Weltverständnis zu gehen, dass es Individuen gibt, die nicht im Namen irgendeiner Organisation, sondern einzig und allein mit ihrem eigenen Namen agieren. Nun, ich bin Anarchist und natürlich organisiere ich mich, um für meine Ideen zu kämpfen, gemeinsame Projekte wie diese Zeitung zu realisieren und zu versuchen, die Realität zu verändern. Dazu brauche ich aber keine Organisation, in dem Sinne, wie ich sie hier verstehe, das heißt als eine repräsentative Struktur mit Namen, Mitgliederlisten, Statuten und Programm. Und ich möchte noch mehr sagen. Es ist nicht nur, dass ich keine Organisation brauche, ich halte sie auch für schädlich, für das, wofür ich kämpfe. Ich halte sie für schädlich, wenn das Ziel ist, in den Einzelnen die Empfindung für die eigene Individualität und Freiheit zu stärken und sie zu Selbstorganisation zu ermutigen. Wieso ich das sehe und auf welche Weise ich die Organisationssache verstehe, will ich in diesem Artikel zu erklären versuchen.
Delegation und Repräsentation. Wir leben heute in einer Gesellschaft, deren ganzes Organisationsmodell, also die Demokratie, auf ein System von Delegation und Repräsentation basiert. Als Mitglieder in dieser Gesellschaft delegieren wir permanent den Großteil der Entscheidungen, die im Grunde unser eigenes Leben und unsere eigene Umwelt betreffen, an irgendwelche SpezialistInnen. In erster Linie an die PolitikerInnen aller Art, die behaupten, unseren Willen zu repräsentieren. Mit der Politik, den Abstimmungen und dem Referendum will uns der Staat das Gefühl geben, teilnehmen und mitbestimmen zu können, unter der Voraussetzung, ihn selbst und seine Spielregeln zu akzeptieren. So beschränkt sich die sogenannte Souveränität des Volks darauf, von Zeit zu Zeit zwischen zwei falschen Alternativen abzustimmen, den einen Esel mit einem anderen auszutauschen. Vielleicht eine Beschwerde oder eine Petition einzureichen oder äußerstenfalls mit Protesten auf die PolitikerInnen Druck auszuüben. So oder so, die letztendliche Entscheidung delegieren wir immer an die anderen, an SpezialistInnen, PolitikerInnen und Autoritäten, die die Aufgabe haben, unsere Leben zu verwalten und sich unseren Problemen anzunehmen. Natürlich stets im Rahmen der bestehenden Ordnung, die ihre eigenen Privilegien und ihre eigene Machtposition bewahren und beschützen.
Die Tatsache, zu delegieren und zu repräsentieren zu lassen, ist also etwas, das wir von klein auf lernten und das tief in uns sitzt. Von klein auf sagt Mensch uns, dass der Einzelne ja sowieso nichts ändern kann und dass, wenn wir ein Problem haben, wenn uns etwas nicht passt, wir eben abstimmen oder selber in die Politik gehen müssen.
Was mir nicht passt, das, was mein Problem ist, ist aber die bestehende Ordnung selbst, die Existenz des Staates selbst, weil dieser für mich, wie für die meisten, mit seinen Gesetzen, Ordnungshütern und Gefängnissen immer die Aufrechterhaltung meiner Unterdrückung und Ausbeutung zum Profit der Reichen und Mächtigen bedeuten wird. Es ist also offensichtlich, dass es sinnlos wäre, dieses Problem an irgendwelche PolitikerInnen zu delegieren.
Als Anarchist kämpfe ich für eine Welt, in der ein jeder tatsächlich souverän über das eigene Leben ist, in der niemand über den Köpfen und über den Willen von anderen entscheidet, in der es keinen Staat und keine Politik gibt, die über unsere Leben walten, kurzum, in der wir unsere Leben selbst verwalten. Ein solches selbstverwaltetes Leben will ich nicht nur in einer mehr oder weniger fernen Zukunft, für die ich kämpfe, sondern hier und jetzt. Das bedeutet nicht nur, dass ich mich weigere, mich an den politischen Zirkussen der Parteien und Abstimmungen zu beteiligen, sondern auch und vor allem, dass ich mich selbst organisieren will, um selbstständig und direkt in die Realität zu intervenieren und das zu bekämpfen, was mir gegen meinen Willen aufgezwungen wird. Es drängt sich also die Frage auf, wie ich mich für diesen Kampf organisieren will.
Willkommen zum Abschnitt Selbstorganisation. Oft wird diese Frage auch unter RevolutionärInnen und AnarchistInnen mit einem Organisationsmodell beantwortet, das im Grunde dieselben Mechanismen reproduzieren, nach denen auch diese Gesellschaft funktioniert, die Menschen behauptet, zu bekämpfen. Mensch gründet eine repräsentative, mehr oder weniger parteiähnliche Organisation, die MitgliederInnen sammelt und quantitativ anzuwachsen versucht, um, wenn auch außerparlamentarisch, eine gewisse politische Macht oder Gegenmacht, wenn ihr bevorzugt, zu erlangen. Eine Organisation mit Name und Aushängeschild, mit einheitlichem Programm und Statuten, aufgeteilt in Arbeitsgruppen und mehr oder weniger verhüllten Hierarchien. Meiner Meinung nach reproduziert eine solche Organisation, anstatt alle zu ermutigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst zu organisieren. Eben diese Gewohnheit der Delegation, die tief in uns sitzt und von der es nicht einfach ist, loszukommen. Anstatt diese Gewohnheit zu bekämpfen, verleitet sie ihre MitgliederInnen nur erneut dazu, sich genau wie in der Gesellschaft bewusst oder unbewusst von einem übergeordneten Organ repräsentieren zu lassen, auf ihre eigenen Individualität zu verzichten und sich den Mehrheitsbeschlüssen zu fügen. Dazu die eigene Verantwortung an die Organisation abzuschieben und die eigenen Entscheidungen an jene, die es besser können, an irgendwelche SpezialistInnen und kleine und große BewegungsführerInnen zu delegieren. Ihre MitgliederInnen sehen sich schließlich genau wie in der Gesellschaft, verleitet, eine bloße Rolle, eine bloße Funktion zu übernehmen, anstatt das ganze Potenzial ihrer Individualität zu entfalten und ihren Kampf in die eigene Hände zu nehmen. Dies ist neben anderen Gründen, weshalb ich eine solche formelle Organisation für schädlich halte und weshalb ich es bevorzuge, mich informell zu organisieren. Aber was soll das heißen?
Aber was soll das heißen? Es sei zunächst gesagt, dass auch ich die Tatsache der Organisation als eine Notwendigkeit anerkenne, sowohl für die Kämpfe von heute wie für die freie Gesellschaft von morgen. Und es wäre absurd, diese Tatsache zu negieren, insofern jeder, noch so kleine und kurzlebige Zusammenschluss von Individuen für ein spezifisches Ziel bereits eine Form der Organisation ist. Als Anarchist suche ich schlicht nach Wegen, sich zu organisieren, ohne die Mechanismen der Delegation und Repräsentation zu reproduzieren, die stets der fruchtbarste Boden für die Herausbildung von Autoritäten sind. Auch unter RevolutionärInnen und ja, auch unter AnarchistInnen.
Meiner Meinung nach besteht das beste Mittel, um diese Angewohnheiten zu bekämpfen, darin, in den Einzelnen die Empfindung für ihre eigene Individualität und Freiheit zu stärken und somit den Drang danach selber zu machen, also nach Selbstorganisation, nach individueller Initiative und direkter Aktion zu fördern. Diese Empfindung und dieser Drang können beispielsweise durch Erfahrungen von Revolte gegen Einschränkungen und Aufzwingung, durch Experimentieren mit der eigenen Fähigkeit in eigenen Projekten des Kampfes oder durch Vertiefung der eigenen Ideen anwachsen.
Ja, die Musik macht jetzt nur noch ein bisschen Wind. Wir gehen weiter im Text. Der Ausgangspunkt für jede Organisation, die nicht eine bloße Repräsentation sein will, ist also das Individuum, das den Willen hat, sich zu entfalten, zu kämpfen und in erster Person zu überlegen und zu agieren. Die Organisation, wie ich sie verstehe, sollte also nicht bezwecken, ihre MitgliederInnen zu vereinheitlichen und zu repräsentieren, sondern ist nichts anderes als ein Zusammenwirken von verschiedenen individuellen Initiativen, ein Zusammenschluss von Individuen, um gemeinsam Projekte zu realisieren bzw. ein spezifisches Ziel zu erreichen. Das Mensch teilt und über die dafür einzusetzenden Mittel und Methoden sich einig ist. Die dazu geschaffene selbstverwalterische Struktur hat für mich als Anarchist, da ich nicht bezwecke bzw. verhindern will, irgendeine politische Macht aufzubauen, keinen Grund, über das spezifische Ziel oder Projekt hinaus fortzubestehen und anzuwachsen. Wurde der Zweck der Organisation erreicht oder ist sie dafür nicht mehr von Nutzen, löst sie sich wieder auf, während ich mich für andere Ziele und andere Projekte wieder neu und anders zusammenschließe. Es geht also nicht um eine permanente, quantitative, formelle Struktur, die auf einmal festgelegten Grundsätzen basiert, sondern um einen temporären, beschränkten, informellen Zusammenschluss, der sich im ständigen Wandel befindet.
Die Tatsache der Organisation kann also ein Hilfsmittel sein, um gemeinsam mit anderen den eigenen Kampf, die eigene Befreiung und die eigenen Ideen zu verwirklichen, während sie nicht darauf abzielen sollte, die Initiativen in sich zu zentralisieren, sondern darauf, wo immer möglich, die Praxis der Selbstorganisation zu fördern und sozial zu verbreiten. Jene Selbstorganisation, deren Generalisierung schließlich die Grundlage einer Gesellschaft ohne Staat und ohne Autoritäten ist.
Wir kommen zum letzten Untertitel mit dem Titel Direkte Aktion. Wenn der Grund, wieso ich mich selbst organisieren will, die Verweigerung der Praxis der Delegation ist, so ist mein Ziel die direkte Aktion. Also die direkte Intervention in die Prozesse um uns herum, die uns vom Staat aufgezwungen werden und uns zwingen wollen, unter seiner Herrschaft zu leben. Die direkte Aktion ist sowohl ein Mittel, tatsächlich und effektiv etwas anzupacken und zu verändern, sowie ein Zeichen an andere des Willens, sich das eigene Leben wieder anzueignen.
Nehmen wir ein lokales Beispiel. Hier ist lokal mit Zürich gemeint. Der Bau des POZ beim alten Güterbahnhof. Viele Leute wollen nicht, dass dieser riesige Polizei- und Justizpalast gebaut wird, weil sie sehr wohl wissen, dass dies noch mehr Bullen und Kontrollen im Quartier, eine weitere Säuberung der Straßen und somit eine Aufwertung, eine Vertreibung der ärmeren AnwohnerInnen bedeuten wird. Aber das POZ wurde nun mal gesetzlich abgesegnet. Es ist offensichtlich, dass es sinnlos wäre, noch auf irgendwelche PolitikerInnen zu setzen, wenn wir es verhindern wollen. Wenn wir wirklich verhindern wollen, dass dieses riesige Kontroll- und Gefängniskomplex bald über unser Leben thront und wacht, müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Wir müssen selbst Hand anlegen, wir müssen uns selber organisieren, uns zu direkten Aktionen gegen das POZ selbst organisieren. Dazu brauchen wir nicht irgendeine Organisation, die mit Protesten bei den PolitikerInnen Druck ausübt, welche so oder so nichts ändern werden. So würden wir nur wieder die Hoffnung in andere setzen, von den PolitikerInnen und Autoritäten fordern, die Entscheidungen in die Hände von jenen delegieren, die sich anmessen, unser Leben zu regieren. Wenn wir unser Leben aber selbst in die Hand nehmen wollen, dann sind wir es, die Entscheidungen, die entscheiden, dass dieses Projekt nicht gebaut wird. Und dann müssen wir auch eigenhändig dafür sorgen, dass dem so ist, mit den Mitteln, die dafür nötig sind.
Dafür reichen kleine, selbstständige und namenlose Grüppchen von Leuten, die sich zusammenschließen, weil sie sich kennen und den Willen teilen, auf direkte Weise zu kämpfen. Grüppchen, die verstreut gegen dieses Projekt vorgehen, die nicht beabsichtigen zu verhandeln, sondern sich in permanenter Konflikthaltung befinden, kleine, verstreute Angriffe und Sabotagen realisieren und mit ihren Aktionen die UnterstützerInnen dieses Projektes entlarven und zur Verantwortung ziehen. Und durch eine permanente Feindlichkeit gegen dieses Projekt und all seinen KollaborateurInnen, durch eine soziale Verbreitung der Selbstorganisation in diesem Kampf, unabhängig von allen Parteien und politischen Organisationen, können wir vielleicht eine Stimmung kreieren, die es schließlich ermöglicht, gemeinsam gegen diese Struktur in Aufstand zu treten, sie zu stürmen und dann ja, dann liegt die Entscheidung, das POZ verhindern, in unseren Händen.
Nun, Mensch erzählt uns von klein auf, dass der, die Einzelne, ja sowieso nichts ändern kann. Ich will das Gegenteil behaupten. Nichts und niemand außer das Individuum kann entscheiden, etwas zu verändern. Und solange das Individuum, ob organisiert oder alleine, nicht im Hier und Jetzt entscheidet zu handeln, wird alles immer beim Alten bleiben. So endet der Text. Genau. Handeln, entscheiden. Im Hier und Jetzt, wir kommen zum Ende von unserer Sendung. Wir haben nicht mehr viel. Ausblick reicht es eigentlich nicht mehr.
Genau, darum hören wir doch noch ein bisschen Musik und verabschieden uns ohne Ausblick von der heutigen Sendung und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder uns auf barrikade.info hört. Oder auf unserem Blog.
Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was los ist, denn es ist jede Menge los an diesem Wochenende und kommende Woche, dann geht doch auf barrikade.info oder auf radar.squad.net. Adieu. We'll walk the other side. Oh, we'll brace for it. And conquer everything. Oh, 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 oh. And conquer everything.